In der heutigen Folge geht es um die Weiterentwicklung von Voice of the Customer Systemen und wie man mit Hilfe von Insights Communities seine Lücken im Kundenverständnis sinnvoll schließen kann. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Scopus Connect, dein perfekter Ansprechpartner, um Customer Experience Management professionell im Unternehmen zu etablieren. Scopus Connect ist als Teil der Scopus-Gruppe der spezialisierte One-Stop-Shop für die Konzeption und technische Umsetzung von Best-in-Class Customer Experience und Insights Community-Lösungen. Als führender Anbieter in der Dachregion hilft Scopus Connect seinen Kunden, die eigenen Kunden besser zu verstehen und attraktivere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der langjährige Qualtrics-Partner verfügt zudem über umfassende Erfahrung, wie man Kundenfeedback in Echtzeit erfasst und darauf basierend wirksame Maßnahmen ableitet. Das Ergebnis? Positivere Kundenerlebnisse und eine starke emotionale Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mehr Informationen findest du auf der Website www.scopus-connect.de. Quantitative und qualitative Forschung stehen sich oft relativ unversöhnlich gegenüber. Für die einen ist quantitative Forschung zu oberflächlich, für die anderen ist qualitativ nicht repräsentativ genug. Trotzdem setzt sich der Gedanke immer mehr durch, dass ein rein quantitativ ausgerichteter Befragungsangang, wie üblicherweise in klassischen Touchpoint-Befragungen, aka Voice of the Customer, zum Einsatz kommt, auch irgendwie nicht reicht. Manchmal muss man es doch noch etwas genauer wissen, möchte Hintergründe erfahren oder interessiert sich nur für eine ganz kleine Teilmenge der Kunden, die erst kürzlich eine bestimmte Erfahrung gemacht haben. Spätestens dann müssen die geneigten Insights-Managerinnen und Manager gestehen, dass man eine spezielle Frage einfach nicht gestellt hat und deshalb auch keine Auskunft geben kann. Oder sie interpretieren fantasievoll eine Frage um. Also eigentlich hätte die Befragte damit ja sagen wollen, dass. Das ist dann schon eher dem Druck durch Vorgesetzte oder interne Kunden geschuldet, nicht der forscherischen Überzeugung. Man könnte sich aber das Leben an der Stelle sehr viel leichter machen. Insights Communities sind das Zauberwort und ich war schon immer ein großer Fan davon. Leider nutzen noch viel zu wenige Unternehmen dieses Instrument. Also wurde es Zeit, das mal inhaltlich gründlich aufzuarbeiten. Mein heutiger Gast ist Oliver Kern, MD von Scopus Connect. Scopus Connect implementiert bereits seit ganz vielen Jahren komplexe technische Feedbacksysteme für ihre Kunden. Man hat aber auch bereits relativ früh Erfahrungen mit Insights-Communities gemacht und das Angebot konsequent weiterentwickelt. Ich freue mich deshalb, in dieser Folge mit einem der wenigen echten Profis in beiden dieser Themenfelder sprechen zu können. Hallo Oliver, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Oliver, du bist seit mehr als 8 Jahren Managing Director bei der Scopus Connect und die gehört zur Scopus Gruppe. Welche Rolle hat Scopus Connect in der Gruppe und was gibt es da sonst noch so?
Ja, also die Scopus Gruppe ist jetzt bereits 30 Jahre als lernendes Marktforschungsinstitut. Wir sitzen in Hürth bei Köln und die Scopus Gruppe besteht aus insgesamt 6 Einzelunternehmen. Also es gibt so die Keimzelle, in der man 1995 angefangen hat mit Marktforschung und daraus haben sich in den letzten Jahren einzelne Spezialisten entwickelt. Wir haben ein Team hier, die sich ausschließlich mit dem Thema Data Science beschäftigt. Wir haben ein Team, die sich mit dem Thema UX-Forschung beschäftigt. Es gibt eine Gruppe, die sich mit dem ganzen Thema Mystery Shopping auseinandersetzt und Kollegen hier nebenan, die das Thema EX, wie es heißt, also Employee Experience betreuen und wir in der Scopus Connect kümmern uns um das Thema Customer Experience.
Du selbst bist seit über 20 Jahren in diesem forschungsnahen Bereich, beschäftigt sich aber eigentlich auch, und da haben wir uns ja auch schon kennengelernt, noch als Wettbewerber, vor allem mit allen Facetten des Customer Experience Managements. Wie bist du denn auf dieses Thema gestoßen? Wie kam das?
Ja, du hast gesagt, ich soll nicht beim Studium und beim Abi und sowas anfangen. Deswegen fange ich mal mit der Gründung der Connect an. Also inzwischen bin ich im 25. Jahr in der Marktforschung, das stimmt. Ich habe 2015 die Gelegenheit gehabt, mit einem Partner zusammen innerhalb der Scopus-Gruppe die Scopus Connect zu gründen. Eigentlich mit dem Fokus auf das Thema Insight-Communities, da sprechen wir heute auch ein Stück weit drum oder drüber, was ja eigentlich ein eher klassisches Marktforschungsinstrument ist. Und wir haben, kurz nachdem wir angefangen haben, Anfragen hier ins Haus bekommen, wie das immer mal so ist, von größeren Unternehmen, die gesagt haben, wir würden gerne so Kundenfeedback-Programme machen, ne? So ein kontinuierliches Messen. Und die MAFU-Kollegen hier im Haus haben gesagt, Standesrichtlinien, Marktforschung schwierig, darf ich eigentlich nicht und ist auch nicht wirklich im Zentrum der Marktforschung. Und da wir uns der Connector sehr stark so auf dieses insgesamte Thema Customer-Beziehungsmanagement schauen, haben wir gesagt, das ist doch eigentlich was für uns und ergänzt irgendwie unser Angebot irgendwie ganz erstklassig. Und der zweite Punkt war, dass damals wir irgendwie zur rechten Zeit am rechten Ort waren und sehr früh irgendwie eine Beziehung zu Qualtrics aufbauen konnten, mit denen wir seit Jahren jetzt sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten in dem Bereich. Und wir haben die ersten CX-Projekte zusammen gemacht, noch ehe Qualtrics in München das Office geöffnet hat. Von denen waren wir sozusagen sehr früh dran und dann ist das in den letzten 8 Jahren sehr dynamisch gewachsen, das ganze Feld. Und so kommt man so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, ne?
Ich meine, dir ist es wahrscheinlich genauso wie mir aufgefallen, dass Customer Experience Management zwar irgendwie Forschung ist, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Wann ist dir das so richtig bewusst geworden und inwiefern geht das eigentlich auch aus deiner Sicht über die reine Forschung hinaus? Das sind so die Aspekte, die wirklich anders sind.
Also ich finde, dass im Bereich Customer Experience Management natürlich Forschung, also im Sinne von Daten erheben und auswerten, interpretieren, irgendwie eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber es heißt ja irgendwie nicht Customer Experience Measurement, sondern eben Management. Und da gehört eben noch deutlich mehr dazu. Und für mich ist dieses ganze Thema Customer Experience Management eigentlich eher fast schon eine Unternehmensstrategie und auf jeden Fall irgendwie eine Unternehmenskultur. Und das heißt, ich will mich wirklich sozusagen voll und ganz darauf einlassen, mich und meine Produkte, meine Dienstleistungen, meine Marke irgendwie wirklich auf die Bedürfnisse und Interessen der Kunden auszurichten. Und da gehört viel, viel mehr dazu, als nur ein Feedbackprogramm zu fahren, ne? Sondern ich muss meine Entwicklungsprozesse danach ausrichten. Ich muss mich irgendwie mit dem ganzen, ja, kulturellen Setting meiner Unternehmung wirklich auseinandersetzen. Und das ist in vielen Fällen ganz viel Change Management und ganz viele andere Dinge, die rein über die klassische Marktforschung hinausgehen, ne? Und deswegen ist es schon mehr.
Jetzt kommt man aber ja als Berater, der den Auftrag hat, ein Voice of the Customer System aufzusetzen, ja nicht unbedingt mit dem Auftrag, kriegt er nicht vielleicht den Auftrag, das Change Management zu betreiben. Trotzdem macht man wahrscheinlich mehr als das Klassische eines Researchers, der einfach nur attestiert, was ist, ohne zu sagen, was zu tun wäre, damit sich's ändert.
Ja, also ich habe offen gestanden diese Rolle, die man so als Marktforscher oder Researcher so mitbekommt, irgendwie nie so richtig als den Kern meiner Aufgabe oder als Zentrum meiner Arbeit wahrgenommen. Also ich finde schon immer, dass wir mehr sind als Datenlieferanten und Berichteklopper. Ich finde schon immer, dass wir irgendwie beraten sollen und dabei helfen sollen, irgendwie, dass der Kunde, die Meinung, die Haltung der Kunden irgendwie einen Impact hat im Unternehmen, ne? Und ich verstehe mich immer eher so als Advokat irgendwie der Kunden, unser Auftraggeber. Und ich finde, es ist unser Job, dabei zu helfen, dass die Kunden gehört werden und irgendwie einen Platz finden an den Tischen, wo Entscheidungen getroffen werden beim Unternehmen. Und dafür stehe ich ein mit dem ganzen Team.
Wir beschäftigen uns in dieser Folge ja mit zwei großen klassischen Instrumenten. Eins ist total etabliert, nämlich das klassische Kundenfeedback-System oder Voice of the Customer-Programm. Was ist dir denn aufgefallen, wie sich diese technischen Lösungen, diese Plattformen in den letzten 10 Jahren verändert haben?
Ich glaube, dass als wir angefangen haben, so in den Nullerjahren, ne, da war der Fokus sehr stark auf diesem Fragebogenthema, ne? Also ich muss halt erstmal irgendwie einen Weg finden, so ein Webformular zu bauen und Daten und Feedback irgendwie erheben zu können. Also ich würde sagen, waren das Survey Engines. Dann sind es irgendwie Analyse und Reporting Engines geworden. Also es gibt einige, so Dashboards, irgendwelche statistischen Analyse-Suites, die irgendwie mit drin sind. Das ist dann so in den letzten 10 Jahren, glaube ich, sehr stark aufgekommen. Und die aktuellsten Entwicklungen gehen so ein Stück weit in die Richtung, dass es heute oft darum geht, so eine Plattform zu haben, die auch so der zentrale Datenhub ist. So ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich das vorherrschende System, wenn es darum geht, irgendwie operative Unternehmensdaten, aber auch eben Kundenfeedbackdaten aus allen möglichen Quellen zusammenzuführen. Da ist sehr viel passiert und ganz aktuell dominiert das Thema KI, ne? Also die Frage irgendwie, wie kann ich irgendwie die Daten gut auswerten, aufbereiten und solche Dinge. Und von daher, das ist schon eine sehr, sehr, sehr intensive Evolution, finde ich, die man da sieht und hat auch sehr, sehr an Tempo zugenommen. Und ich würde heute sagen, dass wir ganz häufig eher so größere IT-Projekte als klassische Forschungsfragestellungen bearbeiten, ehrlich gesagt. Und das ist schon sehr spannend aus meiner Sicht.
Eine Frage habe ich noch. Glaubst du, dass ein Newcomer, der praktisch vom Scratch nochmal eine neue Plattform aussetzt, dass der einen Vorteil oder einen Nachteil hat? Weil die anderen haben schon so viel Erfahrung.
Also es ist in ganz vielen Fällen schon ein dickes Schiff, eine große Plattform, mit der wir arbeiten. Und da kann man, glaube ich, als Newcomer nicht mal eben den einen großen Wurf machen. Also wenn ich davon überzeugt wäre, dass das ginge, würde ich ein Business gründen und das machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es ganz viele Nischen und Plätze, wo man mit neuen Tools und Methoden irgendwie prima andocken kann in den Bereichen. Und da glaube ich schon, dass uns Dinge und Änderungen bevorstehen in den nächsten Jahren, was so die klassischen Anbieter angeht.
Also technisch haben wir jetzt relativ viele Möglichkeiten, die sich vor allem auch in den letzten Jahren sehr gut verbessert haben. Wenn ich jetzt aber einen Kunden berate, warum er jetzt eigentlich diese Technik überhaupt benutzen sollte, muss das eingebettet werden in einen größeren Kontext. Und ihr steht ja auch vor dem Problem, wenn ihr so ein großes System aufsetzt, das dem Kunden erklären zu müssen. Wie überzeugst du einen Kunden, was da auf ihn zukommt, wenn er ein Voice of the Customer Programm für sich erstmalig aufsetzen möchte?
Die erste Frage, die wir stellen, ist immer, warum will ich denn so ein Customer-Feedback-Programm irgendwie aufsetzen? Ne? Und am Ende geht es halt ganz oft irgendwie um die Themen wie Kundenbindung, Share of Wallet. Ich möchte irgendwie einen Käufer zu einem loyalen Kunden entwickeln. Ich möchte Wettbewerbsvorteile und solche Dinge erzielen am Ende. Ich glaube, das ist so das, was die Ausgangslage ist. Und kommt man dann irgendwie wieder zu diesem Thema Strategie zurück. Also es ist eben mehr als nur taktisches Messen und Feedback erheben, sondern schon ein Teil der Unternehmensstrategie. Und es geht dann irgendwie um das Thema so eine umfassende, kontinuierliche Analyse aufzusetzen und am Ende eine laufende Optimierung der Customer Journey, der Produkte und Services irgendwie zu ermöglichen. Ne? Und dafür braucht es am Ende irgendwie eine Plattform, die uns dabei hilft, das Feedback aus den verschiedenen Touchpoints entlang dieser Customer Journey, aber vielleicht auch aus fremden Quellen irgendwie zusammenzuführen und aufzusetzen und das am besten sinnvoll irgendwie mit Kunden und Transaktionsdaten zu verbinden, die oft in anderen Datensilos und anderen Datenbanken irgendwie in der Unternehmung zusammenstehen. Und ja, dafür ist die technische Plattform extrem wichtig und kann eben viele Dinge ermöglichen, die sonst nicht sinnvoll darstellbar sind. Ne? Von daher ist das schon so ein Thema zu sagen, es braucht irgendwie ein Gesamtkonzept und am Ende einen Prozess, wie man aus diesen Daten, die dann auf dieser Plattform liegen, am Ende wirklich gehaltvolle Insights rausholt, die Einfluss nehmen in die tägliche Arbeit. Und das ist so ein bisschen beides. Eine Plattformintegration und Tool und am Ende ein Prozess, der die Mitarbeitenden im Unternehmen dann auch wirklich in die Lage versetzt, mit dem Feedback, das wir dann über die Plattform liefern, auch zu arbeiten.
Aus deiner Erfahrung, wie lange braucht ein Unternehmen, bis das so diese Aspekte, die du gerade genannt hast, im Griff hat?
Das hängt sehr, sehr davon ab, wo das Unternehmen irgendwie anfängt. Ne? Also in der Regel ist es so, dass unsere Kunden den Aufwand tendenziell eher unterschätzen und sagen, komm, wir müssen mal eben schnell irgendwie eine NPS-Befragung aufsetzen oder so. Und am Ende merkt man dann eben, dass es mehr als das ist, weil ich ganz viele Bereiche im Unternehmen involvieren muss. Und wir sehen dann am Ende, dass die Diskussion darum, ob ich im CRM-System gültige Opt-ins habe, ob ich irgendeine Schnittstelle Salesforce etablieren, herstellen kann und so, sehr viel Zeit frisst. Also um ins Messen zu kommen, würde ich sagen, musste schon mal so 3 bis 6 Monate mindestens mitbringen, um das Programm dann wirklich aufzusetzen, alle relevanten Touchpoints in einer Customer Journey aufzusetzen und zu etablieren, dauert es Jahre. Nicht unbedingt 10, aber so 2, 3 Jahre schon.
Und dann hast du aber auch im Prinzip die Einheiten, die damit arbeiten können, die Einheiten, die dann praktisch auch die Erkenntnisse daraus in irgendeiner Form nach außen vertreten.
Ja, das denke ich schon, aber es bleibt halt nie statisch dann. Also fertig ist das Gefühl nie. Also es entwickelt sich weiter und verändert sich, wenn neue Quellen dazu kommen, neue Produkte und Services etabliert sind und so. Aber so ein gesamter Prozess vom Start bis zu einem echten Programm kannst du gut 2, 3 Jahre Zeit mitnehmen, finde ich. So nach der Erfahrung ist das so.
Und spätestens nach 3 Jahren geht in dem Unternehmen ja gerne dann die Diskussion los, ja, also jetzt messen wir das alles schön und das ist auch entweder einigermaßen stabil oder wir bewegen uns ein bisschen nach, so tendenziell bewegt man sich ja am Anfang eher so seitwärts, weil die Initiativen ja noch gar nicht angelaufen sind. Und dann sagen die Ersten, wenn da passiert ja nichts und vor allem, was sollen wir denn tun, damit das jetzt nochmal deutlich besser wird? Und dann bist du eigentlich an dem Punkt, wo du sagst, kriege ich eigentlich genügend Informationen aus diesem Feedback-System so raus, dass ich da schon konkret handlungsleitend mir die Informationen ziehen kann. Wo ist denn die Grenze von so einem quantitativen Voice of the Customer System aus deiner Sicht? Also wo sagt man, jetzt habt ihr das ausgereizt, mehr kommt da auch gar nicht raus, sondern jetzt müssen wir uns was anderes überlegen.
Ja, für uns ist dieses ganze System sind eigentlich so drei Schritte. Ne? Also der erste Schritt ist Zuhören, das ist diese Ohren aufstellen, also Feedback-Fragebögen etablieren und vielleicht Social-Media-Einträge lesen und so weiter. Das ist technischer Aufwand, aber erstmal relativ einfach zu etablieren. Der zweite Teil ist, das zu verstehen, was der Kunde mir da sagt. Das kann ich natürlich, ne, gibt dieses Modell von Bain, glaube ich, auch, die sagen so, es gibt diesen Inner Loop, bei jedem Einzelnen kann ich verstehen, was denen gerade nicht passt und das kriege ich wahrscheinlich gemanagt und kann den irgendwie zufriedenstellen im Service. Ich habe aber diese Outer Loop-Ebene, wo ich sage, ich möchte aber vielleicht auch verstehen, wie sich die Kritik, das Feedback vieler Kunden zusammensetzt und gucken, wie ich das übergeordnete größere Problem löse. Und da ist dann eben bei dem Thema, wie komme ich zu einer konkreten Maßnahme, aus unserer Sicht häufig das Problem, dass die Kunden ja in dem Feedback nicht wirklich beschreiben, was so die Beweggründe sind, was das Warum hinter der Kritik ist, die sie äußern. Sie sagen, es hat irgendwas nicht funktioniert und ich bin jetzt böse und das gefällt mir nicht oder so, aber ich kann daraus nicht unmittelbar lernen, was ich denn besser machen kann im konkreten Sinne. Ne? Also wirklich zu sagen, mach's nicht grün, sondern mach's rot oder so. Das steckt halt selten da drin und vor allem dann auch nicht so, dass ich ein generalisierbares Feedback hätte. Sondern das sind dann viele, viele Einzelmeinungen. Die einen wollen links rum, die anderen rechts rum. Und da wirklich klare Entscheidungen zu treffen, zu sagen, was ist der beste nächste Schritt, den ich gehe, um mein Produkt- und Serviceangebot zu optimieren, ist nicht so ganz einfach auf Basis des Kundenfeedbacks allein. Weil der Kunde erzählt mir das nicht, was die beste Lösung ist für uns.
Ist eigentlich auch nicht sein Job.
Nein, nee, genau. Also der ist ja nicht der Produktentwickler oder so, sondern der sieht das, was er erlebt, der beschreibt das Produkt und die Probleme, die er damit vielleicht hat oder kritisiert ein Beratungsgespräch. Aber ich muss schon die Transferleistung irgendwie erbringen und sagen, wie mache ich das denn jetzt wirklich besser? Und das kann mir der Kunde nicht sagen.
Du hattest es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass du sehr früh eigentlich mit Connection eingestiegen bist, mit Communities, die früher ein ganz, ganz klassisches Forschungsinstrument waren, Instrument der qualitativen Forschung. Heute sprecht ihr von Insights-Communities, die ihr als Ergänzung zu diesen Voice-of-the-Customer-Systemen zum Teil bei euren Kunden auch bereits eingeführt habt. Was ist eine Insights-Community in Abgrenzung zu anderen Kunden-Communities oder Kunden-Panels?
Also erstmal vielleicht ganz generell für die nicht ganz so MAFO-nah sind, also marktforschungsnah sind. Wir reden über eine Insight-Community als ein Pool von Kunden und Sympathisanten oder Interessenten einer Marke, die ich gezielt aufbaue, um damit eben Feedback und Marktforschung im weitesten Sinne zu machen. Das ist eben keine Social-Media-Gruppe oder irgendwie sowas, die wir vielleicht irgendwie in anderen Bereichen als Plattformen kennengelernt haben, wo sich Fans einer Marke selbst organisieren und treffen und sich, was ich war jahrelang in VW-Boards und meinem Multivan und so, das ist super nett, was da ist, aber es ist eben keine Forschungscommunity, sondern eher so eine Interessensplattform. Die Insight-Community ist zu Forschungszwecken aufgebaut und richtet sich in der Regel eben an Nutzer oder Kunden einer bestimmten Marke und die Leute, die sich dort engagieren, werden gezielt dazu eingeladen, eben als Feedbackgeber zu fungieren. Und sind dann so ein Stück weit eine verlängerte Entwicklungs- und Werkbank sozusagen für unser Auftraggeber. Und wir kümmern uns darum, dass das dann eben sozusagen funktioniert und man dort wirklich mit Kunden in Austausch gehen kann und bestimmte Ideen und Konzepte diskutiert. Das ist die Abgrenzung und die Idee. Und es ist eben was anderes als ein Panel oder so, weil es auf der einen Seite einen deutlich stärkeren qualitativen Charakter hat und auch nicht so eine Einbahnstraße ist. Also ein Panel ist, ne, ich frage den und die antworten alle und dann kriege ich ganz viele Insights und dann sind die auch wieder weg. Hier bei uns geht es darum, wirklich einen Dialog zu etablieren und tief in bestimmte Felder und Produkte, Ideen einzusteigen und mit dem intendierten Nutzer sozusagen wirklich zu challengen, ob das Produkt oder der Service bei ihm auch gut ankommt.
das will jetzt natürlich nicht jeder Kunde einer Marke. Das heißt also, ihr braucht natürlich Menschen, die genau für diesen Dialog offen sind. Wie findet man die? Wie rekrutiert man die?
Ja, das ist ein bisschen abhängig von der Branche und Produktgruppe, in der ich unterwegs bin. Also es ist natürlich sehr einfach, Menschen zu finden in einem Bereich, wo die ein gewisses Involvement mitbringen. Ne? Also wenn ich irgendwie mir einen neuen Sportwagen kaufe oder so, bin ich da vielleicht großer Fan und dann habe ich auch Lust, mich da irgendwie zu beteiligen und mit anderen darüber auszutauschen. Wenn es vielleicht um Joghurtbecher oder irgendwelche so anderen Artikel des täglichen Bedarfs geht, ist diese Begeisterung ein bisschen kleiner. Ne? Dementsprechend muss man etwas unterschiedlicher rekrutieren und dann soll man sagen, ist es ein B2B oder ein B2C-Segment oder so, ist das sehr, sehr, sehr differenziert. Wir nutzen in der Regel, zumindest im B2B-Kontext, häufig die Kundenbestandssysteme unserer Auftraggeber. Ne? Wir rekrutieren also CRM oder solche Dinge. Ein zweiter Kanal, der sehr gut funktioniert, ist, wenn es um B2C geht, tatsächlich über Social-Media-Kanäle. Wir rekrutieren über Facebook und Instagram zum Beispiel auf Plattformen unserer Auftraggeber oder auf Themenseiten. Und was ich eben besonders spannend finde, wir rekrutieren zunehmend direkt an den Touchpoints in der Customer Journey in unserem CX-Programm sozusagen, ne? Weil ich dann eben Leute abholen kann, wo ich weiß, die haben gerade irgendwie in meinem Online-Portal ein bestimmtes neues Feature gesehen oder haben gerade irgendwie ein Beratungsgespräch erlebt und dann kann ich die dort direkt da fragen, ob sie nicht Interesse hätten, mir damals Feedback so zu geben und sich vielleicht für die Weiterentwicklung zu engagieren. Und das funktioniert dann ganz gut und die Motivation der Leute ist vielschichtig.
Ja, mit welchen Fragen konfrontiert ihr die denn dann generell überhaupt? Also was sind so die wichtigsten Fragen, die typischerweise aufpoppen, genau bei Insights Communities im Customer Experience Bereich?
Wir identifizieren in den CX-Programmen Missstände, Probleme und Defizite, sage ich mal, in Produkten und Services. Das können digitale Produkte sein, das können irgendwelche Abbruchpunkte sein im Online-Shop oder wo auch immer im Produkt irgendwie da Zukunftszufriedenheit besteht. Und wir setzen uns dann in der Regel mit den internen Fachabteilungen unserer Auftraggeber zusammen und unterhalten uns darüber, welche Möglichkeiten wir sehen, das zu verbessern, diese Missstände, die dort aufgedeckt werden. Und dann entstehen die typischen Entwicklungsprogramme, also es gibt ein Thema Innovationsmanagement, Produktentwicklung, es gibt ein IT-Team oder ein UX-Team, die sich irgendwie mit der Optimierung des Online-Shops beschäftigen und so. Und die entwickeln halt dann Ideen und Konzepte für die Optimierung dieses Plattforms und dieser Leistung. Und da setzen wir im Prinzip mit den Insight-Communities an und geben dann eben unseren Auftraggebern die Möglichkeit, in einem sehr frühen Entwicklungsstadium mit ihren Kunden und Nutzern sich darüber zu unterhalten und zu gucken, wie reagieren die denn jetzt auf das optimierte Konzept oder das optimierte Webshop-Erlebnis oder solche Dinge. Das ist ein ganz typischer Fall. Also denke ich mit dem Motto, guck mal, wir haben das und das neu gemacht. Wie findest du das denn? Oder in einem früheren Zeitpunkt noch ein bisschen besser zu verstehen, warum vielleicht Unzufriedenheit tatsächlich entsteht. Also nochmal einzusteigen und sagen, wir haben festgestellt, viele unserer Kunden haben da und da Probleme und finden unseren Service da nicht optimal. Kannst du uns nochmal im Detail erklären, du hast das ja erlebt, was genau dir da eigentlich nicht gefallen hat und was vielleicht aus deiner Sicht oder viele Sinnstrategien sein könnten, damit du da am Ende glücklich rausgehst ins Stream.
Jetzt pickt ihr euch ja die Leute ganz bewusst raus, sehr gezielt, und du sagst, wenn ihr aufs CRM zugreift, habt ihr noch eine ganze Reihe an weiteren Hintergrundinformationen genau zu diesem Befragten. Theoretisch könnte man ja genau diese Hintergrundinformationen jetzt speziell in so einer Community gleich für die Analysen mit heranziehen, weil du ja sehr persönlich mit diesen Menschen unterwegs bist und da deine Fragen stellst. Wird das gemacht oder ist das immer noch eine große Absichtserklärung?
Teils, teils. Wir haben tatsächlich inzwischen eine ganze Reihe an Kunden, die, sag ich mal, ihre Hausaufgaben gemacht haben und über die interne IT-Infrastruktur und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen irgendwie klargezogen haben und da eben so gut aufgestellt sind, dass man das verfügbar machen kann. Also wir haben einige Kunden, insbesondere zum Beispiel im Bereich Automotive irgendwie, wo es Möglichkeiten gibt, inzwischen so Kunden-IDs anzulegen, also im VW-Konzern beispielsweise, dann kriegst du irgendwie eine Volkswagen-ID oder eine Porsche-ID oder so, wenn du ein neues Fahrzeug kaufst und bist über diese ID identifizierbar als Kunde, kannst bestimmte Dienste nutzen, aber das ist auch am Ende mit deinem Fahrzeug verknüpft. Und wir nutzen zum Beispiel für einige Kunden inzwischen auch diese IDs für die Registrierung auf der Community-Plattform und können damit dann über Webservice, über API-Schnittstellen und so eben bestimmte Anfragen an die Bestandssysteme machen und zum Beispiel sehen, welche Fahrzeugkonfiguration der Kunde hat, ob der in Serviceintervallen mit seinem Auto in der Werkstatt war und solche Dinge und das natürlich gezielt nutzen, um zum einen die Fragebögen für die Kunden präziser und relevanter zu machen, weil ich mich jedes Mal fragen muss, was hast denn du eigentlich nochmal für ein Produkt? Also das nervt irgendwann, ne? Wo der Kunde denkt, genau, ihr habt meine ID und ihr kennt mich doch und warum fragt ihr mich denn jetzt schon wieder, welches Geschlecht ich habe und wann ich das letzte Mal irgendwie mit in der Werkstatt war oder so, das wisst ihr doch alles. Interessanter ist, wenn ich das targeten und selektieren kann, dass ich ihm direkt sagen kann, du warst ja die letzte Woche irgendwann da und da und wir haben da ein Thema da, was total spannend wäre, weil wir da neue Dienste und Services entwickeln, hast du mal 10 Minuten Zeit, dir mal anzuhören, was wir da auf dem Schirm haben, was wir entwickeln wollen und magst du dich da engagieren und dabei helfen, das gut zu machen. Und so, das ist ein Teil, der spannend ist. Und der andere Teil ist natürlich, dass ich durch diese ganzen Kontextinformationen zum Produkt, zum Kunden selber, vielleicht auch zum Nutzungsverhalten im weitesten Sinne natürlich eine ganze Reihe an Informationen habe, die das Analysieren spannend machen, ne? Wo ich bestimmte Blicke auf Daten und Drilldowns in bestimmte Kundensegmente und Produktgruppen machen kann, die ich nur sehr eingeschränkt kann, wenn ich diese Daten alle nicht im Zugriff habe, weil ich müsste das dann immer alles erfragen und das macht die Fragen wirklich endlos und langweilig und nur noch schwer umsetzbar.
Jetzt bin ich im Dialog mit einem Kunden aus dieser Insights-Community und ihr arbeitet euch an einer Produktneuentwicklung zum Beispiel für ein neues Fahrzeug ab, habt diesen Prozess begleitet. Und dann kommt es im Zweifel ja auch gar nicht so selten vor, dass er sagt, so, ich habe meinen Beitrag geleistet, ich habe jetzt keine Lust mehr, weiter an dieser Community mitzumachen. Ich habe mich jetzt die letzten 2 Monate intensiv befragt, das war gut, aber jetzt ist auch gut. Wie schwierig ist es denn, Menschen in so einer Insights-Community motiviert zu halten? Weil die einen werden viel befragt, andere werden vielleicht auch überhaupt nicht befragt. Wie viel Aufwand muss man reinstecken, dass die Community ein lebendiges Abbild der interessierten Kunden bleibt?
Also unsere Hoffnung, und das ergibt sich in der Praxis auch häufig so, ist, dass man keinen über die eigentlichen Befragungen, die man inhaltlicher Art machen möchte, hinausgehenden Aufwand hat, um die irgendwie bei der Stange zu halten. Also natürlich muss ich irgendwie drumherum das Invitation Management gut machen, ich muss sie gut selektieren, die Ansprache muss passen, es muss irgendwie sehr wertschätzend und sozusagen sehr, sehr angemessen sein, um diesen Dialog aufrechtzuerhalten. Aber wir haben schon den Anspruch, dass wir nicht irgendwelche Aktivitäten in der Plattform machen, die dazu da sind, die zu bespaßen. Der Anspruch muss sein, die Studien und Projekte, die wir machen, so inhaltlich relevant und spannend zu gestalten, dass die Leute sehen, hey, das ist cool, dass ich hier dabei bin, dass ich hier Einfluss nehmen kann auf Entscheidungen, dass ich Dinge irgendwie, ne, besser zu machen, als sie aktuell sind. Und ich vielleicht dann auch nochmal ein wertschätzendes Dankeschön dafür kriege. Und was noch spannender ist, wenn ich vielleicht mal ein Insight mitkriege, was auf Basis meiner Äußerungen und der Äußerung der anderen Teilnehmer der Plattform der Produkt passiert ist. Also das reicht völlig aus, um die Community gut zu engagieren. Da muss ich nicht noch irgendwelche anderen Spielchen spielen.
Ja, aber auch fürs Beziehungsmanagement, also dann bestimmte Goodies einfach zur Verfügung zu stellen von einer Marke, da braucht es natürlich schon auch Ressourcen, zumindest auf Auftraggeberseite. Wenn du dir jetzt so deine Programme so anschaust, wie aufwendig ist es denn für ein Unternehmen? Welche Ressourcen, Manpower, Involvement, auch praktisch die Abstimmung, dass du in der richtigen Markensprache mit den Kunden in dieser Community dann auch redest? Wie aufwendig ist es für ein Unternehmen, so eine Community aufzusetzen oder lagern das die meisten eurer Kunden komplett auf euch aus?
Also es braucht zu Beginn eine ganze Menge an Dingen, die uns aber alle bekannt vorkommen, wenn wir uns mit CX-Programmen beschäftigen. Es geht um das Thema Legal und IT-Sicherheit und auch durchaus ein paar Punkte, was so Gestaltung dieses Touchpoints Community dann irgendwie angeht. Da muss man sich natürlich drum kümmern, dass man irgendwie die richtige Datenschutzvereinbarung, die richtigen Teilnahme und Spielregeln für diese Community irgendwie verfasst und etabliert. Und man muss das ganze Ding natürlich technisch aufsetzen. Es muss eine Plattform gebaut werden, Onboarding Journey und allem drum und dran. Und da müssen die Unternehmen natürlich Ressourcen zur Verfügung stellen aus Legal, aus Datenschutz, aus IT und so weiter. Wenn das Ganze dann mal steht und läuft, dann ist es eigentlich so, dass wir schon den Anspruch haben, dass wir bei unseren Kunden nicht mehr Aufwand produzieren als eine klassische Insights-Abteilung beim Unternehmen ohnehin vielleicht auch hat. Ne? Und wir bieten deswegen eben Service-Modelle auf unsere Kunden an, die im Prinzip von so einer Full-Service-Betreuung, so wie wir als Marktforschungsinstitut agieren und sagen, wir helfen dir beim Fragebogen entwickeln, beim Umsetzen, beim Auswerten und so weiter, eigentlich alles in dem Projekt übernehmen und der Kunde dabei helfen muss, irgendwie die Forschungsfrage zu definieren und zu erklären, was Zielsetzung und sowas ist. Bis hin zu Servicebereichen, die wir Assisted Service nennen, wo wir eben den Kunden vielleicht dabei helfen, die Community zu betreuen, die Sorgen und Nöte der Teilnehmer irgendwie zu bearbeiten. Wir machen dann sowas wir nennen das Feldarbeit, also die Einladung der Leute. Wir kümmern uns darum, dass genug Interviews gesammelt werden und so weiter. Aber unsere Kunden und Auftraggeber moderieren zum Beispiel irgendwelche Video-Sessions oder Kreativworkshops, die wir dann in VO umsetzen und viel eben online auch arbeiten, dann zum Beispiel selbst oder hören halt zu, gucken sich das an, ziehen ihre Schlüsse und arbeiten dann weiter. Das ist halt eine andere Art so zu arbeiten, als es ein klassischer Top-Marketing-Projekt der Fall wäre. Was wir gar nicht machen, ist unseren Kunden nur eine Software-Plattform zu verkaufen. Also sind nach dem Motto, ich mache alles in do-it-yourself, bieten wir nicht an, weil wir zu oft erlebt haben, dass das nicht gut funktioniert und die Communities dann mangels Erfolg irgendwann wieder eingestellt werden. Das ist eine ganz, ganz klare Entscheidung von uns, dass wir sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen, wenn wir das machen, dafür sorgen, dass das auch erfolgreich funktioniert und haben Interesse daran, das langfristig zu etablieren. Und deswegen bieten wir keine reinen do-it-yourself-Plattform-Lösungen an.
Abschließend würde mich jetzt noch deine persönliche Einschätzung interessieren. Du hast gesagt, im Moment sind die ganzen technischen Plattformen total geprägt von diesem AI oder KI-Hype. Und da passieren ganz viele wunderbare Dinge. Es gibt ja mittlerweile bereits durch KI erzeugte Personas. Es gibt UX-Tester, die eigentlich Bots sind. Wie siehst du das? Kann die künstliche Intelligenz zukünftig auch so eine Insights-Community überflüssig machen? Oder ist die genau das Element, das man am schlechtesten ersetzen kann?
Ich glaube nicht daran, dass eine KI-Lösung, die irgendwie Insights, Personas und solche Dinge irgendwie generiert, eine Community irgendwie ersetzen kann. In Teilen vielleicht, wenn es darum geht, irgendwie so zum Beispiel Zielgruppensegmente zu beschreiben und zu gucken, wie funktioniert so eine Zielgruppe.
Ja, analytisch wahrscheinlich in jedem Fall.
Auf jeden Fall, wenn es um Mustererkennung, Kategorisierung und solche Sachen geht, da bestimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man eine KI irgendwie damit füttert, was es so an Daten zu bestimmten Zielgruppen gibt und die antwortet wie so eine Persona auf mich, ne, und erzählt mir sozusagen, was ich alles über diese Person weiß. Aber ich glaube nicht dran, dass eine KI diesen wirklich tiefen Einstieg in die Bedürfnisse und Wünsche und Ziele der Menschen irgendwie generieren kann, weil da gibt es Dinge, die noch nicht ausgesprochen sind, die man erstmal lernen muss, sozusagen, um sie zu prognostizieren und zu erleben. Und es schwingt noch deutlich mehr mit, wo sich der Mensch dann am Ende auf einer künstlichen Intelligenz entscheidet, wenn es um Emotionen und Gefühle und Liebe und Zuneigung oder sowas geht. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft nicht so einfach sein, dass ein KI uns das alles abnimmt. Hoffe ich zumindest.
Vielen Dank für deine kompetenten und ausführlichen Informationen.
Ich danke dir, Peter.
Das war Oliver Kern, MD von Scopus Connect. Weitere Informationen zu Oliver und Scopus Connect findest du wie immer in den Shownotes. CX Talks bedankt sich an dieser Stelle auch bei seinem Sponsor Paulus Risalt, dem Beratungspartner für den gehobenen Mittelstand und agile Konzerne, wenn es darum geht, die Kundenloyalität, das Mitarbeiterengagement oder Kostenstrukturen zu optimieren, mit oder ohne Softwarelösungen führender Anbieter. Paulus Risalt lässt sich dabei zu 100% am realisierten Erfolg seiner maßgeschneiderten Umsetzungskonzepte messen. Mehr Informationen unter www.paulusrisalt.de. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Bitte gib uns ein Like oder abonniere CX Talks auf Spotify oder Apple Podcast. Damit wird der Podcast Newcomern häufiger vorgestellt und es ist ein schönes Lob für die Arbeit an den Folgen. Und ich freue mich auf dich, wenn wir in spätestens 14 Tagen eine neue Folge live schalten. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.